NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Verena Gontsch. Es gab noch nie so viele Konflikte wie derzeit. Die Welt war noch nie so chaotisch, die Gefahren nie so drängend. Dieses Gefühl haben derzeit viele Menschen hierzulande. Achim Landwehr ist Historiker und Professor für Geschichte an der Universität in Konstanz. Ich habe ihn gefragt, ist unsere Welt derzeit tatsächlich so einzigartig schlecht oder lässt sich das mit anderen Zeiten vergleichen?
Wenn wir Zustände von Besserem oder Schlechterem einschätzen wollen, dann ist ja die Frage, woran messen wir das überhaupt? Ne? Also wo ist die Messlatte gewissermaßen, an der wir sagen können, es ist besser oder schlechter? Also es gibt natürlich Messlatten, die immer wieder verwendet werden, wenn es darum geht, wie schlecht geht's uns denn tatsächlich oder wie gut geht's uns. Man kann ganz handfeste, quantitative, ökonomische Daten nehmen und sich einfach fragen, mit Blick auf, nehmen wir mal Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftskraft, mit Blick auf Gesundheitsvorsorge, Sozialsysteme und sonstige Absicherungen, kann man ziemlich sicher auch mit so einer historischen Langfristperspektive feststellen, dass zumindest der hochindustrialisierte Teil der Erdbevölkerung in einer Situation lebt, die insofern historisch einmalig ist, als sie historisch einmalig gut ist. Also wir leben in der bisher besten aller bekannten Welten, sicher nicht in der besten aller denkbaren Welten, aber zumindest in der besten aller bekannten Welten. Wie gesagt, das gilt für den industrialisierten Teil der Welt. Natürlich kennen wir auch die riesige Schere zwischen den armen und reichen Regionen dieser Erde und dass das nicht für alle gilt, ist auch klar. Also das wäre ein Maßstab, den man anwenden könnte.
Da geht es um Wohlstand, sagen, nicht? Und um Wirtschaftskraft, genau. Um medizinischen genau. Fortschritt, um Abwesenheit von Hunger, solche Dinge, die ja in anderen Jahrhunderten extrem wichtig waren, sozusagen überlebenswichtig,
genau. Genau. Ne? Also die sogar Normalzustand waren. Also dass das eben kein Problem mehr ist, zumindest für einen gewissen Teil der Erdbevölkerung das eigene Überleben sicherstellen zu müssen, dass das kein Problem mehr ist. Das ist wirklich erst eine Errungenschaft der letzten, sagen wir mal, 200, 250 Jahre oder so. Auch in Europa war das also bis weit ins 18. Jahrhundert, noch ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich der Normalfall, dass sich ein Großteil der Bevölkerung erstmal ums Überleben sichern musste. Insofern kann man sagen, also das, was wir jetzt gerade machen, ist Jammern auf hohem Niveau. Ne? Zumindest, wie gesagt, in dem privilegierten Teil der Erde ist das Jammern auf hohem Niveau. Man kann aber einen anderen Maßstab natürlich anwenden und der ist jetzt, glaube ich, deutlich relevanter, weil wir merken ja, es geht natürlich nicht nur um Fragen, das kann ich mein Überleben sichern, sondern die Fragen, die gerade so viel Angst machen und so viel Befürchtungen auslösen.
Ist die Erde überlebensfähig?
Die Zukunftsfragen, genau. Ja, das sind die Zukunftsfragen. Das ist natürlich ein anderer Maßstab. Und ich meine, das ist schon so ein Punkt, da kommt ein historisch anderer Faktor hinein. Und das ist auch, würde ich sagen, eine historisch einmalige Situation, die wir haben. Und insofern ist es unvergleichbar, also die Situation, die wir haben. Und was ist das Unvergleichbare daran, dass jetzt ein anderer Akteur ins Spiel kommt, der bei diesem historischen Prozess eine Rolle spielt? Und dieser Akteur ist der Planet selbst. Bisher haben wir, ne, also Sie haben es ja schon eingeleitet, ich spreche natürlich immer als Historiker, bisher haben wir die Geschichte der Menschheit immer erzählt aus einer rein menschlichen Perspektive. Menschen machen ihre Geschichte selbst und Menschen, die Menschheit oder einzelne Gesellschaften formieren ihren historischen Prozess. Und die Klimakrise führt uns jetzt in der Form erstmalig vor Augen, dass es eben nicht nur Menschen sind, die ihre Geschichte selbst machen, sondern wie gesagt, jetzt kommt der Planet mit dazu. Und jetzt werden eben Fragen wie Klimakrisen, Verlust von Biodiversität, Verlust von Lebensgrundlagen, die Erschöpfung von Ressourcen zu einem massiven historischen Faktor, den wir selbst als Menschheit nicht mehr im Griff haben. Wir haben den zwar, also diese Probleme sind zwar Menschen gemacht, aber die Auswirkungen und die Rückkopplungen davon, die haben wir nicht mehr im Griff. Und insofern gibt es durchaus Gründe, sich mehr als nur ein paar Sorgen zu machen und ja, vielleicht nicht nur hocherfreut in die Zukunft zu blicken. Selbst, wie gesagt, wenn bestimmte Sicherungssysteme und Nahrungsversorgung und Ähnliches funktionieren, da gibt es noch andere Faktoren, die das Leben sehr ungemütlich machen können.
Jetzt steht aber das Thema des Klimawandels gar nicht so im Vordergrund für die Menschen, sondern tatsächlich Wohlstand, Wirtschaft und so weiter. Trotzdem, sagen Sie ja, trägt das zu diesem Gefühl bei, wir leben in einer aussichtslosen Welt. Wie passt das denn zusammen? Das kommt mir sehr paradox vor.
Naja, ich glaube, dass das Paradoxe besteht darin, dass in der sehr aktuellen Diskussion Dinge natürlich auch getrennt werden, die eigentlich miteinander zusammenhängen. Also man kann natürlich nur über Migration und Migrationskrisen sprechen, wenn man eben auch über Klimakrisen spricht. Denn dass viele dieser Fluchtbewegungen auch dadurch ausgelöst werden, dass eben in bestimmten Regionen der Welt, wie gesagt, es nicht nur wirtschaftlich, ökonomisch und sonst wie desaströs aussieht, weil Bürgerkriege oder sonstige militärische Auseinandersetzungen herrschen und die Wirtschaft am Boden liegt, sondern dass wir es in anderen Regionen der Erde eben schon mit massiven klimatischen Veränderungen zu tun haben und viele dieser Bewegungen eben auch Klimafluchtbewegungen sind, das ist relativ klar. Das wird aber eben in der Diskussion in der Tat auseinandergehalten häufig und man tut so, als könnte man das eine vom anderen trennen und das, glaube ich, funktioniert nur bedingt oder nicht so richtig. Und der zweite Punkt ist, ja, wie soll man sagen, so eine Art Vogel-Strauß-Politik, zumindest wenn man sich europäische westliche Gesellschaften anguckt. Es gibt ja nicht wenige Bemühungen darum, bestimmte Probleme zu ignorieren. Und das betrifft jetzt vielleicht nicht nur Klimaleugner und Fake News-Verbreiter und ähnliches, die und Verschwörungstheoretikerinnen, die ich weiß nicht, was für Geschichten erzählen, sondern das geht auch schon ein bisschen niedrigschwelliger. Das heißt, man kann natürlich bestimmte Probleme in Anführungsstrichen dadurch lösen, dass man sie zunächst mal ignoriert oder zumindest behauptet, sie seien nicht so schlimm. Die Fragen der Klimakrise gehören da tatsächlich dazu. Und ich glaube, das ist so eine Gemengelage, aus der sich, naja, so eine gewisse Schizophrenie tatsächlich ergibt.
Aber wie kommt es dann, dass wir so negativ im Moment auf die Welt gucken? Das erschließt sich mir noch nicht. Also warum kann man nicht sagen, okay, wir haben dieses Problem, wir gehen das jetzt an? Also es scheint ja tatsächlich so eine Art Zeitgeist-Pessimismus zu herrschen.
Ja, ja.
Hängt ja vielleicht auch mit der Pandemie zusammen, dass wir da noch so paralysiert sind?
Ja, ja, sicherlich. Wobei ich auch den Eindruck hätte, dass der vor der Pandemie schon vorgeherrscht hat. So eine leichte Weltuntergangsstimmung, die mal ein bisschen stärker und mal ein bisschen weniger stark ausschlägt. Auch da, wenn man sich die historisch längerfristige Perspektive anguckt, dann muss man eben sagen, dass das Mitbedenken oder das Befürchten des eigenen Endes, das Ende der Menschheit, das Ende der Geschichte, das Ende einer Generation oder das Ende des aktuellen Lebensstandards oder ähnliches, das ist, so frustrierend das klingt, eher der Normalfall. Also Gesellschaften waren immer sehr dazu geneigt, sich selbst als letzte Generation zu begreifen, als letzter Punkt der Menschheit. Ich könnte jetzt historische Beispiele aufführen, wie dann über, auch in Europa, auch und gerade in Europa, über Jahrhunderte hinweg sehr konkrete Daten berechnet wurden, wann denn das Ende der Welt jetzt tatsächlich kommt, wann die Apokalypse eintritt, das christlich erwartete jüngste Gericht. Das waren sehr konkrete Daten und die lagen nicht sehr weit in der Zukunft. Ne? Also die sogenannte Naherwartung, die war durchaus normal. Insofern könnte man sagen, na gut, ist das eine anthropologische Konstante? Menschen sind halt so drauf oder wie muss man das erklären? Ich würde nicht sagen, dass es eine anthropologische Konstante ist. Das muss in der Tat nicht so sein. Aber womit wir es zu tun haben, ist natürlich der größte Unsicherheitsfaktor überhaupt, nämlich Zukunft. Und das ist nun mal der Zeitraum, den man nur so sehr bedingt im Griff hat. Und diese massive Untergangsstimmung, mit der wir es da zu tun haben, dieser negative Zeitgeist, dieser Pessimismus, die da vorherrschen, die hängen sicherlich mit der Befürchtung zusammen, dass nochmal, also zumindest der hochindustrialisierte Teil der Weltbevölkerung zwar einen enorm hohen Lebensstandard erreicht hat, aber die akute Gefahr besteht, dass man diesen Lebensstandard eben nicht nur langfristig, sondern kurzfristig verlieren könnte. Und aus dieser Gefahr heraus, diese Befürchtung, also es ist eine Emotionalisierung letztlich der eigenen Zukunftserwartung, daraus resultiert, glaube ich, zu einem ganz erheblichen Grad so ein pessimistisches Geschichtsbild. Und ich glaube, daraus erklärt sich dann auch einiges an politischer Populismen unterschiedlicher Art, die ja zumindest eines alle gemeinsam haben, egal ob es jetzt eher, also die meisten aus der rechten politischen Ecke kommen oder auch aus einer linkspopulistischen Ecke kommen, eines haben sie alle gemeinsam, sie versprechen einfache Lösungen. Einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und diese einfachen Lösungen gehen häufig darauf hinaus, dass wir einen Zustand bewahren oder wiederherstellen können, der vor nicht allzu langer Zeit geherrscht hat. Also wenn an Donald Trump zum Beispiel sehr offensiv das Vorbild der USA aus den 1950er Jahren propagiert, ja, und das auch sehr explizit macht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein besonders historisch gebildeter Mensch ist, aber ganz gleich, also die 1950er Jahre sind für ihn das Idealbild, an dem er sich orientieren möchte. Wenn ein Putin regelmäßig das zaristische und oder sowjetrussische Imperium hochhält und versucht deutlich zu machen, dass wir dahin wieder zurückkehren, also diese Nostalgiebewegung, die Befürchtung vor der Zukunft dadurch abzublocken versuchen, dass sie sagen, wir kehren zurück in unsere goldene Vergangenheit, das ist, glaube ich, ein sehr deutliches Indiz dafür, dass man enorme Befürchtungen davor hat, was da kommen könnte und dass das, was da kommt, auf jeden Fall schlechter ist als das, was wir jetzt haben, obwohl es dafür keinen Beleg gibt.
Sie haben ja gesagt, in vorigen Jahrhunderten haben Menschen auch immer Angst gehabt und es war ja auch viel Religiosität im Spiel, auch die Frage, wie kann man sich die Welt erklären. Jetzt leben wir ja in einer sehr aufgeklärten Zeit, also wir können uns ja viele Dinge wissenschaftlich erklären. Trotzdem herrscht so viel Fake News wie noch nie, also es ist gar nicht das Bedürfnis, sich das sozusagen aufklärerisch zu erklären und dann damit die Ängste zu besänftigen, sondern es scheint ja etwas sehr Emotionales zu sein. Eine Überforderung an Themen, Welt, Transformation.
Das würde ich auch sagen. Man kann auch in der geschichtswissenschaftlichen internationalen Diskussion der letzten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahre oder so beobachten, dass die Frage nach einer Geschichte der Emotionen eine sehr große Konjunktur erfährt. Also Historikerinnen und Historiker weltweit kümmern sich wirklich um die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich solche Emotionen auf historische Prozesse? Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, kollektive Depressionen, wie auch immer man das formulieren möchte, das spielt in der Tat eine relativ große Rolle. Warum? Weil wir natürlich auch und gerade jetzt ganz aktuell merken, dass das Versprechen der Aufklärung von vor 250 Jahren in Pi mal Daumen, nämlich den Menschen als rationales Wesen zu begreifen, der dank seiner Rationalität problemlösungsorientiert letztlich mit allen Schwierigkeiten fertig werden kann, die ihm da begegnen. Dass also dieses aufklärerische Versprechen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, eben nur zum Teil eingelöst worden ist, weil wir jetzt immer noch feststellen müssen, 2,5 Jahrhunderte später, der Mensch ist eben nicht nur ein rationales Wesen, ganz offensichtlich, sondern immer auch ein emotionales Wesen, das offenbar nicht dazu in der Lage ist, ich weiß auch gar nicht, ob das erstrebenswert ist, aber das zumindest nicht nur als Denkmaschine funktioniert, sondern auch als biochemische Einheit und insofern Gefühle da immer durchaus eine Rolle spielen. Und wenn dann eben zusätzlich noch eine mediale Situation dazukommt, in der im Prinzip alle Menschen nicht nur permanent mit Nachrichten versorgt werden, sondern sie auch technisch inzwischen in die Lage versetzt werden, selbst Nachrichten zu verbreiten und ihre Emotionen gewissermaßen in Mitteilungen und Nachrichten und so weiter umzuwandeln, dann kann sich so etwas tatsächlich kollektivieren. Also sowohl die Angst zum Beispiel vor einem drohenden Niedergang oder Untergang kann sich dann kollektivieren und kollektiv verbreiten und dann auch verstärken, wie auch unter Umständen positive Reaktionen. Das wäre natürlich durchaus auch möglich, auch wenn wir ja alle wissen, dass schlechte Nachrichten sich meistens viel besser verkaufen als die negativen. Also von daher, kurz und gut, Emotionen und auch solche negativen Gefühle, die sind tatsächlich ein historischer Faktor, der aber in der Tat nur sehr schwer zu greifen ist und auch meistens nur mit ziemlich großer Verspätung tatsächlich zu greifen ist, so etwas über bestimmte historische, gesellschaftliche Situationen dann aussagen zu können. Nämlich, welche Gefühle, kollektiven Gefühlslagen haben denn da tatsächlich vorgeherrscht?
Wie würden Sie denn erklären, dass wir im Moment in einer extrem emotional, auch moralisch aufgeheizten Zeit leben, wo es ja auch ganz viel um Abrechnung mit der Vergangenheit geht? Sie haben gesagt, es gibt diese goldenen Zeitalter, 50er Jahre, zaristisches System, also der Blick in die Vergangenheit, weil da alles schöner war. Aber im Moment ist ja auch eine Phase, dass man sagt, wir müssen in die Vergangenheit gucken und das alles aufarbeiten. Kolonialismus, Diversität, Rassismus, all diese Themen sind ja auch sehr emotional besetzt.
Auch da, ich glaube nicht, dass das zunächst mal eine Besonderheit ist, unserer aktuellen Gegenwart, solche Formen historischer Beschäftigung und historischer Aufarbeitung. Es geht vielleicht eher um die Frage, beziehungsweise der Aspekt daran wirklich Neues ist derjenige der Verantwortung, der Verantwortlichkeit. Also dass es zu Fehlentwicklungen unterschiedlicher Art gekommen ist, das nochmal ist jetzt historisch kein besonders neues Phänomen, aber wenn man sich die Frage stellt, wer ist denn schuld daran? Dann gibt es, zumindest wenn man sich die historischen Modelle anguckt, Standardantworten, die sehr gern gegeben worden sind. Religiöse Gesellschaften können einfach darauf verweisen, na gut, das ist eben ein überirdisches, metaphysisches Wesen, das dafür verantwortlich ist, dass das passiert, was da passiert. Ne? Dann gibt es halt die göttliche Vorsehung oder den Plan oder so. Das hat über Jahrtausende hinweg wunderbar funktioniert. Die Aufklärung wollte das eben explizit abschaffen. Also göttliche Instanzen als Erklärungsinstanzen heranzuziehen. Eine zweite Möglichkeit ist das Sündenbocksuchen. Das heißt, dann werden eben sehr gern Minderheiten herangezogen, zum Beispiel soziale, religiöse, sonstige Minderheiten, die für eine bestimmte Fehlentwicklung angeblich zuständig sind. Gerade das 20. Jahrhundert hat auf bestialische Art und Weise gezeigt, wie weit sowas dann tatsächlich reichen kann. Und das Neue an den aktuellen Debatten, gerade wenn es um die berühmte Aufarbeitung der Vergangenheit geht, liegt eben darin begründet, dass die Verantwortlichen eben benannt werden. Und im Punkto Kolonialismus ist es vielleicht im Moment mit am deutlichsten, weil in Anführungsstrichen die Sieger der Geschichte, also die Kolonialmächte, die erwiesenermaßen den größten Gewinn aus dieser kolonialen Bewegung gezogen haben. Bei jedem Museumsbesuch kann man das eben sehen, aber es geht nicht nur um die Frage, was da als geraubt worden ist für Museen, sondern es geht auch um ökonomische und politische Gewinne etc. Also diese Gewinner der Geschichte, die großen Kolonialmächte, sich jetzt eben rechtfertigen müssen für das, was da passiert ist. Und wir sehen eben auch, welche Schwierigkeiten die haben, mit solchen Verantwortungen umzugehen, weil das natürlich auch wieder zu einer neuen Art von Verunsicherung und Verängstigung führt, nach dem Motto, wieso sollen wir uns jetzt auf einmal entschuldigen für das, was doch bisher alles so großartig war. Also auch das spielt ja in diesen ganzen Neid- und Angst- und Furchtdebatten so eine große Rolle. Kann man, soll man, darf man stolz noch auf das eigene Land sein? Also so eine Art Nationalismus auf der einen Seite oder so ein Neonationalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gesagt, Schulddebatten, die ganz stark die Verantwortlichkeiten da in den Mittelpunkt rücken. Und auch da habe ich den Eindruck, gerade wenn es um diese Verantwortung geht, wir haben es wieder mit dieser Verknüpfung von unterschiedlichen Zeitdimensionen zu tun. Auf der einen Seite diese Vergangenheit, die uns nicht loslässt und von der wir feststellen, wie gegenwärtig sie immer noch ist, ne? Also koloniale Vergangenheit, die man, wie gesagt, im Museum angucken kann. Auf der anderen Seite aber dann eben auch die Frage nach der Zukunft, das heißt, wo wollen wir eigentlich hin? Also die Fundamentalfrage, die Geschichte ja beantworten soll, ne, für gegenwärtige Gesellschaften. Nämlich auf der einen Seite, wie sind wir denn da hingekommen in die Situation, in der wir uns gerade befinden? Auf der anderen Seite, von hier aus, wie geht's denn jetzt weiter? Und dass die Antworten auf diese Fundamentalfrage eben nicht mehr leicht sind, nicht leicht zu geben sind, ich glaube, das macht einen ganz erheblichen Teil dieser Verunsicherung aus und dieser Verängstigung und dieser Befürchtung und auch der teils panischen Debatten, die da ablaufen, weil eben nicht mehr klar ist, wo kommen wir her, beziehungsweise dass die Vergangenheit, aus der wir kommen, die ist ja angeblich gar nicht so großartig und so herausragend und so vorbildlich. Und auf der anderen Seite, wo gehen wir hin? In welche Zukunft marschieren wir denn noch? Und die scheint nochmal punkto Klimakrise nun nicht nur hell und strahlend und leuchtend zu sein, sondern da sind mehr als nur ein paar drohende Wolken, die da am Horizont aufziehen.
Dann kommen wir doch mal zu der Frage, wo geht's hin? Also kann man sagen, wir befinden uns im Moment in einem Zwischenstadion. Es gibt ja oft auch politikwissenschaftliche Phasen, dass man sagt, der Populismus wird jetzt noch 7 bis 9 Jahre dauern und dann kommt wieder was Neues. Oder ist es praktisch unvergleichbar, die Situation, in der wir momentan sind?
Ich zitiere immer gern Karl Valentin, der ja mal so schön gesagt hat, Prognosen sind sehr schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Ich will mich auch gar nicht darauf zurückziehen, zu sagen, ich bin jetzt Historiker und kümmere mich nur um die Vergangenheit. Das würde meinem Selbstverständnis gar nicht entsprechen. Denn man kann Geschichtswissenschaft ja nur betreiben, wenn man sie aus und für eine Gegenwart heraus betreibt und das immer mit Blick auf eine Zukunft. Also das heißt, diese drei Zeitdimensionen, die hängen ohnehin immer zusammen. Ich glaube, es gibt eben diesen einen ganz klaren Faktor, bei dem man sagen kann, der ist für alle historischen Entwicklungen, die wir bis dato kennen, in der Tat einmalig. Und das ist eben der Planet als historischer Akteur. Das heißt, die Menschheit sieht sich zum ersten Mal in einer Situation, in der sie die Konsequenzen ihres eigenen Handelns nicht mehr selbst in der Hand hat, sondern diese Konsequenzen sind diesem Planeten aufgebürdet worden und der schlägt jetzt gerade gnadenlos zurück. Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn eben auf allen Klimakonferenzen und in allen politischen Debatten, wenn es mal ums Klima geht, ist ja immer wieder die Rede von den berühmten Zeitfenstern. Ne? Also wir haben dieses Zeitfenster, das sich dann demnächst schließt. Und das ist eine Metapher, die darauf hinzuweisen versucht, dass es noch einen relativ schmalen Handlungskorridor für menschliche Aktivität gibt, bevor dieser Korridor dann tatsächlich geschlossen ist und menschliches Handeln eben nichts mehr an den weiteren Entwicklungen tatsächlich ändern kann. Ich bin überzeugt davon, dass genau aus diesem Bewusstsein heraus ein erheblicher Grad an Panik resultiert und eben auch Ängsten und auch Populismen und auch Extremismen auf diese Situation zu reagieren, nämlich in dem Bewusstsein zu leben, wir können es nicht mehr alleine regeln. Wir haben es nicht mehr selber in der Hand, sondern wie gesagt, der Akteurplanet wird jetzt wirklich zu einer historischen Größe, mit der wir einfach rechnen müssen. Und das ist ziemlich sicher einmalig.
Was glauben Sie? Also man sieht ja jetzt viel in Romanen, in Filmen, dass schon versucht wird, eine Lösung zu entwerfen oder eine Möglichkeit, wie das Leben auf der Erde weitergehen kann. Inwiefern hat Politik da Anteil oder geht es jetzt wirklich darum, auch in der Gesellschaft ein neues Gefühl dafür zu finden, also auch mit dieser Unwägbarkeit umzugehen und nicht immer klare Antworten einzufordern, wie die Populisten es ja auch versuchen?
Ich würde jetzt mal behaupten, das ist zumindest für all diejenigen, die sich um Fragen von Gesellschaft, Politik, Kultur und Ähnliches kümmern, also um die Fragen, wie Menschen zusammenleben wollen und eben nicht nur Menschen zusammenleben wollen, sondern auch Menschen mit ihrer Umwelt und Mitwelt zusammenleben wollen, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Also das wäre meine Prognose jetzt, wenn ich denn eine abgeben müsste, die größte Herausforderung für die kommenden Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte mit diesen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten tatsächlich zu leben und Möglichkeiten zu finden, wie man mit dieser Unsicherheit klarkommt, ohne entweder in Panik zu verfallen und wie gesagt den Untergang der Welt auszurufen oder auf der anderen Seite ganz einfache und simple und populistische Lösungen anzubieten, sondern wenn man so möchte, ein dritter Weg bestünde tatsächlich oder müsste darin bestehen, nach meinem Dafürhalten, Unsicherheit zu einem integralen Bestandteil zu machen. Und auch da, und jetzt werde ich dann doch wieder zum Historiker, auch da, glaube ich, hilft dann tatsächlich der Blick in die Vergangenheit. Denn ich habe ja vorhin gesagt, wir leben ganz objektiv, was Fragen der wirtschaftlichen Absicherung, soziale Absicherungssysteme, Gesundheitsversorgung und so weiter angeht. Zumindest der industrialisierte Teil der Welt lebt in der besten aller bisher bekannten Welten. Aber vielleicht kann man von früheren Gesellschaften und aus früheren historischen Situationen tatsächlich lernen, wie man mit solchen Unsicherheiten umgeht. Denn wie gesagt, menschheitsgeschichtlich gesehen ist das eher der Normalfall gewesen, schon immer gewesen, dass Unsicherheiten, auch die Unsicherheiten über das eigene Leben und Überleben, zum integralen Bestandteil der eigenen Existenz gehört haben. Und dass das nicht mehr der Fall ist und man selbstverständlich davon ausgeht, dass man 80 Jahre und älter wird und Rentenauskommen hat und Ähnliches, das ist nun eine historisch ungemein junge Entwicklung. Aber Unsicherheit lässt sich schlecht verkaufen. Ne? Das ist nichts, was man hören möchte. Und das löst, wie gesagt, eher wiederum solche Ängste aus. Und von daher besteht eine ganz enorme Herausforderung darin, deutlich zu machen, dass man, also nochmal, wie gesagt, ich spreche jetzt immer für westliche und wohl situierte Gesellschaften, dass man in diesen Gesellschaften einerseits nicht unbedingt Verzicht üben muss auf die Annehmlichkeiten, die dieses Leben tatsächlich mit sich bringt, auf der anderen Seite aber mit den Unwägbarkeiten tatsächlich existieren muss. Und wie das klappt und wie man vor allem das sinnvoll verkaufen kann und daraus sinnvoll Politik machen kann, das ist für mich zumindest eines der großen Fragezeichen. Und ich habe im Moment auch nicht den Eindruck, dass es da schon vorgefertigte Antworten gibt. Aber ich würde auch sagen, dass wir uns zumindest darauf einstellen können, mit solchen Situationen zu leben. Denn eins ist ziemlich sicher, diese Veränderung und der Klimawandel inklusive Konsequenzen, die werden nicht weggehen. Und zwar für sehr lange Zeit nicht weggehen. Von daher müssen wir damit leben. Und das heißt eben auch, dass die Unsicherheiten und Unwägbarkeiten nicht weniger werden. Das ist mal ziemlich sicher klar. Auch wenn sie nicht unbedingt das Ende der Welt bedeuten. Das würde ich auch mal denken wollen.
Der Historiker Achim Landwehr war das, Professor für die Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Konstanz, im Gespräch mit Verena Gonsch. Zuletzt ist von Achim Landwehr im Göttinger Wallstein Verlag das Buch Diesseits der Geschichte für eine andere Historiographie erschienen, 380 Seiten für 28 Euro.
NDR Kultur.